Ja, heute habe ich den Bibeltext mal auch mitgebracht, um ihn an die Leinwand zu projizieren. Ihr könnt ja nach dem Gottesdienst mal Rückmeldung geben, ob das so gut ist. Man muss es nicht jedes Mal so machen, aber ich dachte mal, heute mache ich das mal so. Ja, die Heilige Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Das schrieb der Kirchenlehrer Hieronymus um 400 nach Christus. Die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Und das ist auch die Überschrift über meiner Predigt. Und der Predigttext steht in Johannes 5, die Verse 39 bis 47. Jesus Christus sprach zu den führenden Männern in Jerusalem: Ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, dass in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Aber ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen geehrt zu werden. Außerdem kenne ich euch, ich weiß, dass in euren Herzen keine Liebe zu Gott ist. Ich bin im Auftrag meines Vaters gekommen, doch ihr weist mich ab. Wenn aber jemand in seinem eigenen Auftrag kommt, werdet ihr ihn aufnehmen. Wie könntet ihr denn auch zum Glauben an mich kommen? Ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung bei Gott, dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Ihr braucht aber nicht zu denken, dass ich euch bei meinem Vater verklagen werde. Mose klagt euch an, derselbe Mose, auf dessen Fürsprache ihr hofft. Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Da ihr aber seinen geschriebenen Worten nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen gesprochenen glauben? Ja, die Schrift nicht kennen heißt Christus nicht kennen. Und die Predigt hat zwei Teile. Erstens, warum uns die Bibel so wichtig ist, ein Buch voller Gotteserfahrungen. Und zweitens, warum Menschen nicht an Jesus glauben. Eine Frage der Ehre. Ja, ich habe mal geguckt, in welchem Zusammenhang dieser Text steht. Jesus, der hatte in Jerusalem einen gelähmten Mann geheilt. Und zwar war das am Teich Bethesda in Jerusalem. Der war viele Jahrzehnte krank und dann sagt Jesus einfach: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er stand auf und ging. Aber das war an einem Sabbat, dem heiligen Ruhetag der Juden. Und deswegen waren die führenden Männer der Juden sauer und sie wollten Jesus töten, denn er hatte das Sabbatgebot übertreten. Denn einen Kranken zu heilen, das ist eine ärztliche Tätigkeit, eine Arbeit. Und man durfte sie nicht am Sabbat tun. Aber Jesus hatte auch damals behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Und das war in ihren Ohren auch die reinste Gotteslästerung. Aber Jesus erklärte ihnen nun, woher er seine Beauftragung und seine Vollmacht hat. Und da sagt er dann zu ihnen: Ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und gerade sie weisen auf mich hin. Und dann lese ich noch einen Vers vom Schluss: Wenn ihr Mose wirklich glaubtet, dann würdet ihr auch mir glauben, denn er hat über mich geschrieben. Ja, also das Erste, warum uns die Bibel so wichtig ist. Ein Buch voller Gotteserfahrungen. Die heiligen Schriften im Judentum sind ja im Alten Testament enthalten. Und die jüdischen Jungen besonders, die lernten von Kindheit an die Geschichten der Bibel kennen. Und besonders in den Familien wurde der Glaube von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Das geschah also bis und geschieht ja bis heute. Mit 13 Jahren feierten die Jungen das Bar Mitzwa, eine Art Konfirmation. Dann waren sie 13 Jahre alt und sie durften dann in der Synagoge auch eine Schriftlesung halten, nicht? Oder sogar eine kleine Andacht halten. Sie galten sozusagen als Männer schon, die in der Synagoge zumindest das volle Recht hatten, beim Gottesdienst, beim Gebet mitzumachen. Heute gibt es immer noch das Bar Mitzwa-Fest. Ich weiß nicht genau, wie das im Augenblick mit den Mädchen ist. Ich glaube, hängt davon ab, ob das nun ganz orthodoxe Juden sind oder eben liberalere Juden. Im liberaleren Judentum haben die Frauen ja auch wesentlich mehr Rechte und auch die Mädchen. Und denke, dass sie auch da einen Religionsunterricht bekommen. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gesetzes, heißt das übersetzt. Bat Mitzwa, Tochter des Gesetzes. Okay, dankeschön. Das ist also so aktueller Stand dann. Im liberaleren Judentum gibt es das eben auch für die Mädchen. Ist ja auch gut so, ne? Und das muss man den Priestern, den Schriftgelehrten und Pharisäern zur Zeit Jesu wirklich lassen. Sie lasen ihre Bibel und sie forschten sogar darin und sie suchten darin den Weg zur ewigen Seligkeit. Aber ihnen fehlte noch die Erkenntnis, dass ihr erwarteter Messias schon gekommen war in der Person Jesu Christi. Sie haben viele Erkenntnisse gehabt, aber sie konnten es nicht anerkennen, dass gerade Jesus dieser Erlöser ist. Sie hatten ganz andere Vorstellungen. Aber das muss man sagen, sie kannten sich in der Bibel aus. Und noch heute ist im Judentum eben das Forschen in der Heiligen Schrift etwas ganz Wichtiges. Aber nun der Blick auch auf uns. Wir leben jetzt im Jahr 2017 und dieses Jahr ist ja auch ein besonderes Jahr, das Reformationsjahr, weil vor 500 Jahren Martin Luther ganz wichtige Impulse gegeben hat zur Erneuerung der Kirche Jesu Christi. Durch ihn ist eine Reformation gekommen und aber auch eine Kirchenspaltung. Seitdem gab es dann eben auch evangelische, protestantische Kirchen, die sich auch wiederum gespalten haben in reformierte und lutherische und dann noch täuferische Gemeinden. Und jetzt gibt es, sagen wir so, ganz, ganz viele protestantische Konfessionen. Aber ein großes Wort stand über der Reformation immer: sola scriptura, auf Deutsch allein die Schrift. Ja, also nur die Schrift soll Dokument unseres Glaubens sein, das maßgebliche Dokument. Natürlich gibt es auch Schriften, Glaubensbekenntnisse, kirchliche Schriften und so weiter, theologische Werke, aber die Heilige Schrift, die Bibel selber, sollte wieder so der Maßstab sein aller Dinge. Und damals gab es den Buchdruck, den hatte einige Jahrzehnte vorher der Gutenberg erfunden. Man konnte also massenweise Blätter drucken, die man früher per Hand immer mühselig abschreiben musste. Das ging also jetzt ganz schnell. Man konnte jetzt wirklich schnell Bücher herstellen. Man konnte sie sich auch leisten. Denn ganz früher diese Bibeln, die per Hand geschrieben waren, das konnten sich sozusagen nur Könige leisten. Da war ein geschriebenes Buch so viel wert wie ein ganzer Gutshof. Heute ist es anders. Heute können wir, sagen wir mal, für 10 Euro eine super Bibel im Geschäft kaufen, im Buchhandel oder Amazon oder sonst wo. Das ist heute ganz günstig. Aber damals begann das, dass man die Bibel billiger herstellen konnte und auch massenhaft. Und Luther hat eine volkstümliche Bibelübersetzung geschaffen, die große Verbreitung fand. Aber auch die Baptisten waren von Anfang an eine Bibelbewegung. Unser Kirchenvater Johann Gerhard Onken, der hat ja auch so angefangen, dass er in Hamburg eine Filiale der Edinburgher Bibelgesellschaft aufmachte. Und er ließ dann Tausende, Zehntausende Lutherbibeln und Neue Testamente drucken und hat die verkauft. Der hat in Hamburg einen riesen Bücherladen sozusagen gehabt, eine große Bibelgesellschaft. Ja, und dann hat Onken und einige Christen mit ihnen. Sie haben einen Hauskreis gehabt, haben die Bibel intensiv gelesen und dann wurde ihnen so für sich deutlich, dass es so die Reformation noch weitergehen muss. Die Reformation ist nicht weit genug gegangen. Es muss noch viel mehr reformiert werden. Und sie haben dann eben auch zum Beispiel das Verständnis der Taufe reformiert, also wieder im Sinne der Urchristenheit praktiziert. Und so haben sie dann 1834 sich einige Leute dann in der Elbe taufen lassen und da entstand dann die erste Baptistengemeinde. Und Onken sagte, die Bibel ist schuld daran, dass die Baptisten entstanden sind. Ja, warum uns die Bibel so wichtig ist? Ist euch wirklich noch bewusst, wie wichtig die Bibel ist? Der Hieronymus, der hat geschrieben, 400 nach Christus, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Das ist auch eine Herausforderung, finde ich. Christen haben durch die Jahrhunderte, jetzt sogar auch Jahrtausende erfahren, dass die Bibel ein besonderes Buch ist. Sie haben Ermutigung und Trost durch die Bibel empfangen. Und sie erlebten es so wie ein Wunder, wenn man das Neue Testament liest, die Evangelien liest, ist das, als wenn Jesus persönlich auf einmal zu uns spricht. Nicht so, also die Realpräsenz, die wirkliche Gegenwart Jesu im Wort der Bibel. Also wenn wir Jesus suchen, den lebendigen Jesus finden wir auch in der Bibel, nicht? Im lebendigen Wort Gottes, die lebendige Stimme unseres Herrn. Und deswegen sollen wir auch immer wieder die Bibel lesen, für uns alleine, ganz persönlich, aber auch gemeinsam. Eine Möglichkeit bei uns ist jetzt ja auch der ökumenische Bibelgesprächskreis, bei dem man auch jederzeit einsteigen kann, der ganz niederschwellig ist, nicht hochkompliziert. Man darf jede Frage stellen, sind Leute dabei, die sich gut auskennen, sind Leute dabei, die sich gar nicht auskennen. Ist also wirklich für Einsteiger ein tolles Angebot und eben reihum von verschiedenen Pfarrern gestaltet und ich bin auch dabei. Also ich finde das richtig klasse. Und das andere ist eben die Bibel gemeinsam im Hauskreis lesen. Wir haben ja auch einen Hauskreis jetzt und bin dankbar, dass er entstanden ist. Auch da, denke ich, kann man sich noch anschließen. Lest die Bibel. Und denn wer die Bibel nicht kennt, wer die Schrift nicht kennt, kennt auch Christus nicht. Dann haben wir so nur unsere eigenen Vorstellungen, aber wir müssen doch das ihn selber zu Wort kommen lassen. Ja, durch mein Studium an der Uni kann ich euch sagen, dass die biblischen Urtexte ganz zuverlässig überliefert sind. Sie sind gut erforscht und dokumentiert. Das hat alles Hand und Fuß, die Bibeln, die wir lesen. Und persönlich kann ich sagen, durch mein Studium der Bibel, dass auch das Alte Testament schon auf den kommenden Erlöser, den Messias Jesus Christus, hinweist. Schon im Buch Jesaja heißt es, siehe, die Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Oder aus Bethlehem soll mir der kommen, der Herrscher ist über Israel und der auch wirklich Erlöser der Welt ist. So gibt es viele Bibelstellen, ganz klassisch Jesaja 53, das Lied vom leidenden Gottesknecht, also wo schon ganz deutlich ist, er wurde verwundet um unserer Sünde willen. Und so ist das ganze Alte Testament schon voller Hinweise. Und selbst Jesus sagt ja, ihr lest in den Heiligen Schriften und sie weisen zum ewigen Leben. Und sie weisen auch schon auf mich hin, sagt Jesus. Schon Mose hat von mir geredet, sagt Jesus. Deswegen brauchen wir auch das Alte Testament. Und dann gibt es zahlreiche archäologische Funde, die die Wahrheit der Bibel dann auch bestätigen. Da wurden dann auf Tafeln Namen gefunden, die in der Bibel auch wirklich vorkommen, uralte Tontafeln und. Ich selber war so in den 70er Jahren ja Jugendlicher mit langen Haaren und so weiter, jetzt nicht mehr so, aber ich war auf der Suche nach Gott und dann kam im Kino in Bremen kam der Film und die Bibel hat doch recht. Ein archäologischer Film über biblische Ausgrabungen. Und das im Kino, ne, würde heute, glaube ich, unmöglich sein. Es sei denn in 3D oder so, ne, dann wäre das auch mal interessant. Jedenfalls, ich war auf der Suche nach Gott, ne, und habe schon Kreuz um den Hals getragen. Und dann, oh ja, den Film muss ich mir angucken. Ne, und dann habe ich den angeschaut. Und das war auch ein Baustein, nicht, der mich weitergebracht hat auf dem Weg zu Jesus. Ne, und die Bibel hat doch recht. Ja, natürlich, es gibt auch langweilige Bibeltexte, muss ich ehrlich sagen. Es gibt stinklangweilige Bibeltexte in der Chronik, endlose Namensregister mit Namen, die wir kaum aussprechen können. Und die merkt man sich ja auch gar nicht. Und. Diese Dinge, da kann man, denke ich, ganz schnell mal einmal drüber lesen und dann gut so. Ich habe die Bibel in meinem Leben, glaube ich, 4-5 Mal ganz durchgelesen. Und dann immer mal so scheibchenweise, was gerade so dran ist. Aber dann diese langweiligen Texte habe ich ausgelassen. Da werde ich ja wahnsinnig bei. Und Elimahub zeugte Elimatrub. Und so geht's dann weiter. Ne? Und das kann sich keiner merken. Ist ja auch nicht schlimm. Für uns hat das auch keine große Relevanz. Und natürlich gibt es in der Bibel auch schwer verständliche Texte. Ne? Warum wurde Methuschalach 900 Jahre alt? Ne? Friss oder stirb, ne, wird oft gesagt, glaub's einfach. Aber manchmal ist es eben auch so, dass die Bibel auch in Bildern redet. Manche Zahlen der Bibel sind symbolische Zahlen, manche Ausdrücke sind einfach Symbole und Bilder. Gerade die Offenbarung des Johannes auch voller Bilder. Aber die Mehrheit der Bibelbücher ist gut zu verstehen. Und das, was wir zur Erlösung brauchen, das, was wir brauchen, um Jesus kennenzulernen, das kann jedes Kind verstehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Einfach, vertraue ihm. Ja, so einfach ist das oft. Ja, aber die Bibel, sie ist kein Lehrbuch für Biologie, Erdkunde und Geschichte. Ja, also wenn wir meinen, da ganz große erdkundliche, historische Ergebnisse zu finden. Ne, also ich persönlich glaube, dass die Schöpfung länger gedauert hat als 6 Tage. Ne, also das ist für mich symbolisch. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre, heißt es in den Psalmen. Ne, es ist symbolisch. Und die Bibel ist auch kein juristisches Lehrbuch voller Paragraphen. Ne, also juristisches Lehrbuch, Gesetzesbuch, BGB. Ne, also das darfst du nicht. Und wenn du das machst, dann passiert das, dann wirst du bestraft. Also das ist auch nicht der Sinn der Bibel. Modern ausgedrückt ist die Bibel eher eine große Datenbank voller lebendiger Gotteserfahrungen. Da sind 66 Bücher in der Bibel von verschiedenen Verfassern und alle haben ihre Gotteserfahrungen aufgeschrieben. Und was Gott ihnen gezeigt hat. Und ist wie eine große Datenbank, da kannst du reinschauen und gucken, wie haben andere Menschen Gott erlebt. Und kann ich das auch so? Ich will es mal probieren. Die Bibel ist ein großes Glaubenszeugnis, in dem wir die lebendige Stimme des Auferstandenen vernehmen können. Ja, so mein Plädoyer heute für die Bibel. Ne, weil Jesus das ja auch den Pharisäern so nahe gebracht hat und gesagt hat, ihr forscht doch in den heiligen Schriften und seid überzeugt, in ihnen das ewige Leben zu finden und gerade sie weisen auf mich hin. Deswegen brauchen wir das. Aber dann kommen wir zum zweiten Punkt. Warum viele Menschen nicht an Jesus glauben wollen? Eine Frage der Ehre. Die heiligen Schriften gibt es schon seit über 2000 Jahren. Also das Alte Testament war schon vor dem Kommen Jesu fertig, in Hebräisch und Griechisch. Da gab es schon das ganze Alte Testament, meistens noch so aufgerollt, große Buchrollen, aber es gab es schon. Aber doch hatten die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Priester sozusagen Tomaten auf den Augen. Sie haben das nicht erkannt, dass Jesus Christus der Messias ist. Sie warteten immer noch auf einen anderen. Aber Jesus sagte zu ihnen, ihr seid nicht bereit, zu mir zu kommen und so das ewige Leben zu haben. Ja, die führenden Männer glaubten nicht an Jesus als den Messias. Es störte sie. Jesus fällt aus dem Rahmen, der heilt am Sabbat. Die Leute können sich doch einen Tag später heilen lassen. Die können doch einen Tag später gesund werden, aber doch nicht am Sabbat. Und dann sagte Jesus, Gott ist mein persönlicher Vater und ich bin der Sohn Gottes. Und da waren sie noch saurer. Jesu Wunder passten nicht in ihr Schema, Jesu Auslegung der Schrift. Ihre eigene Gesetzestreue wirkte wie Scheuklappen. Sie waren so streng, so treu an die Bibel gebunden, zu. Also, dass sie nur ihre Auslegung sahen, so. Und alles, was daneben passierte, haben sie ausgeblendet. Also auch Jesus, nee, den wollen wir nicht. Sie sahen gar nicht, dass Jesus Kranke heilte. Sie sahen nur, dass Jesus am Sabbat Kranke heilte. Das war für sie der Kritikpunkt. Und ganz entscheidend, sie suchten ihre Ehre bei den Menschen. Jesus sagte zu ihnen, ihr legt ja nur Wert darauf, einer vom anderen bestätigt zu werden. Aber die Anerkennung, die Ehre bei Gott, dem einen, zu dem ihr euch bekennt, die sucht ihr nicht. Die Juden hatten damals irgendwie Angst, aus dem Rahmen zu fallen. Es gab keine freie Meinungsäußerung, weil die Pharisäer so streng über alles gewacht haben. Die Übertretungen der Gebote wurden gnadenlos bestraft. Und die führenden Juden, sie achteten peinlich auf ihren guten Ruf. Man wollte sich nicht als Jesus-Anhänger zeigen. Und deswegen gab es zum Beispiel diesen Pharisäer Nikodemus, dem war das peinlich, er fand Jesus toll. Toll, was der tut, die Wunder von Jesus, was der predigt, den muss ich kennenlernen. Aber er ging dann heimlich in der Nacht zu Jesus, dass bloß keiner das mitbekommt. Ja, warum glauben die Menschen heute nicht? Da sind die einen verärgert über die Kirche. Dann sagen die immer, die Kirche. Letztens habe ich auch mit jemandem gesprochen und dann nach zwei Sätzen dann, ach, die Kirche, bloß nicht, da will ich auch gar nicht was von hören und so weiter. Ja, das ist das eine. Gibt ja sicherlich auch manchen Grund, Missbrauchsfälle, das finde ich ganz übel, Missbrauch in der Kirche oder Verschleuderung der Kirchensteuer für Prunkbauten und manchen Luxus. Und dann sind die anderen da, die zetern, warum lässt Gott das Böse zu? An den Gott will ich nicht glauben. Und dann ist mir dazu ein Erlebnis eingefallen, das ist wirklich passiert. Das war an meiner ersten Pastorenstelle in Jeddelo. Ich war da noch 30 Jahre alt, sowas, und noch relativ unsicher, unerfahren. Und da passierte ein Unfall im Ort. Und zwar, ein Mann verließ besoffen die Gaststätte und stieg auf sein Fahrrad. Und im Dunkeln fuhr er dann in einen Graben und brach sich wirklich das Genick und war tot. Nächsten Tag, ich fahre mit der Milchkanne zum Bauern mit dem Fahrrad, wollte Milch holen. Und dann ein Bauer so, der wirklich ziemlich gottlos war, der kam wutentbrannt auf mich zu. Warum lässt Gott das zu? Wie kann der da sterben? So ein böser Gott. Ich wäre auch fast vom Fahrrad gefallen, als ich das gehört habe. Der beschwert sich da, warum lässt Gott das zu? Ja, meint er, die Engel haben nichts Besseres zu tun, als dauernd über besoffene Radfahrer zu wachen? Die haben Besseres zu tun und manchmal lässt Gott es dann zu. Wir haben als Menschen auch ganz viel Verantwortung. Wie du Auto fährst, wie du Fahrrad fährst, wie du mit Alkohol umgehst, ist deine Verantwortung. Das ist ja nicht Gottes Verantwortung. Und wenn Gott dann mal nicht auf uns aufpasst, das ist Gottes Sache. Deswegen können wir Gott nicht die Schuld geben. Warum lässt Gott das zu? Genauso die Kriege und Taliban und IS. Warum lässt Gott das zu? Ja, Gott gibt den Menschen viel, viel Verantwortung. Aber manchmal greift er auch ein. Ich meine, ich finde, das beste Beispiel ist vielleicht wirklich das Dritte Reich. 1000 Jahre soll das dauern. Aber es waren nur 12. Dann hatte Gott die Nase voll und dann gab es das große Gericht und Deutschland lag in Schutt und Asche. Ja, also Gott lässt sich nicht spotten. Ja, irgendwann greift er auch ein. Ja, warum lässt Gott das zu? Eigentlich muss man es manchmal andersrum sehen. Im Gemeindebrief ist eine schöne Geschichte. Erika hatte mich nochmal darauf hingewiesen. Lest nochmal den Gemeindebrief. Da ist so eine schöne Geschichte am Anfang, so eine erdachte Geschichte. Ne, vielleicht ist sie auch so passiert, ne, dann, wo dann herauskommt, eben, dass Gott immer wirklich das Gute tut. Warum lässt Gott das Gute zu? Ne, dann aus allem macht er noch etwas Gutes. Ja, und da können wir uns auch fragen, warum lässt Gott es zu, dass ich auf der Sonnenseite des Lebens geboren bin? Ich in Deutschland, im Wirtschaftswunder, ne, tolle Stimmung, Aufbruch, alle haben verdient, kein Hunger, nix, kenne ich gar nicht. Ne? Womit habe ich das verdient? Warum lässt Gott das zu, dass ich in Deutschland geboren bin und nicht irgendwo in Eritrea oder im Jemen oder wo die Leute hungern und sich totschlagen? Ne? Also, warum lässt Gott das zu, dass es mir so gut geht? So muss man vielleicht auch mal denken. Naja, aber das größte Glaubenshindernis aller Zeiten ist immer wieder die alte Frage nach der Ehre. Ne, was könnten die anderen denken, wenn ich an Jesus glaube? Was sagen die Nachbarn, wenn ich zu den frommen Baptisten gehe? Was sagt mein Mann, wenn ich mich taufen lasse? Was sagen die Arbeitskollegen, wenn ich auf einmal sage, ich gehe sonntags zur Kirche? Und. Aber Jesus erwartet von uns, dass wir dieses Glaubenshindernis überwinden. Die Ehre bei Gott muss uns wichtiger werden als die Ehre bei den Menschen. Wir müssen nicht alle Hobbys aufgeben. Wir müssen nicht unser Vereinsleben aufgeben, wenn wir Christen werden. Wir müssen nicht zu komischen, weltfremden und humorlosen Heiligen werden, wenn wir Christen werden. Nein, aber wir kommen auf Dauer nicht umhin, uns als Christen zu outen, wie man heute sagt. Jesus wartet auf unser christliches Coming Out, nicht, dass wir uns wirklich zeigen und bekennen. Manche tun das ja auch mit Aufklebern auf dem Auto. Ne? Also ich finde das eigentlich immer ganz nett. Ich habe jetzt keinen Aufkleber, aber finde das immer ganz nett, wenn ich so einen Fisch am Auto sehe. Aber ich habe jetzt noch was Krasseres gesehen. Es war am Mittwoch. Ne? Dann sah ich auf der Straße ein Auto. Da sah ich, der hat eine tolle Motorhaube, die ist so richtig schön bunt lackiert. Und da habe ich genau hingeguckt. War es so, kennt man im katholischen Bereich, so ein Heiligenbild, wo Jesus, ganz riesig Jesus auf der Motorhaube, nicht schön bunt, künstlerisch gemalt und er dann fährt mit Jesus durch die Gegend. Also fand ich irgendwie ganz cool. Ne? So, der hat sich, also wirklich, der hat sich nicht geschämt. Ne? Oder sah ich auch schon mal jemand mit einem T-Shirt, ne? Voll so ein Jesus-Gesicht, so eine Ikone, ne? So riesig. Oder hab auch dann manchmal, dann hat am Spiegel haben die viele so ein Kreuz hängen, ne, oder ein Rosenkranz und sind alles so kleine Bekenntnisse. Aber das wichtigste Bekenntnis ist natürlich unser Leben, ne, unser Lebensstil, wie wir leben, wie wir handeln, wie wir reden. Das redet für sich. Ne, und auf Dauer ist es gut, wenn wir es lernen, uns immer wieder zu outen. Ja, das ist vielleicht auch besonders für die am Edersee mit waren. Das war ja unser Thema, ne? Und war nicht immer so einfach, was der Referent da so gesagt hat. Aber wir müssen aber auch unseren Weg finden. Ich kann das auch nicht, dass ich irgendwo auf der Straße zu jemand Wildfremden hingehe und sage, ach, wie spät es ist. Ach, darf ich Ihnen was von Gott erzählen? Da habe ich jetzt so was Schönes erlebt. Und so, also da bin ich nicht der Typ, also das kann ich irgendwie nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich habe andere Arten, Methoden. dann Leute mal anzusprechen. Ja, aber manche haben dieses Charisma, diese Gnadengabe, dass sie wirklich auf Leute gleich zugehen können, in eine U-Bahn und so weiter, gleich ein Glaubensgespräch führen. Ne, und, aber der Referent war ehrlich, er sagte, manchmal schweigt er auch. Ne, obwohl der das ganz gut konnte. Der hätte auch ein guter Vertreter sein können. Ne? Also der konnte das gut, aber er sagte auch, manchmal hält er auch den Mund und hat keinen Bock, jetzt Leute anzusprechen. Ne, aber trotzdem stellen wir uns der Herausforderung, unser Coming Out als Christen. Ne, das ist so wichtig, und uns als Christen doch auch zu zeigen, als Gemeinde zu zeigen. Ja. Ja, und dann auch unser Anfang des Glaubens, wenn wir Jesus nachfolgen, ist, wir dürfen wirklich wissen, wenn wir der Bibel glauben und wenn wir Jesus folgen, ist das kein Luftschloss, sondern es ist etwas ganz Seriöses. Keine Religion ist so gut erforscht wie der christliche Glaube. Also es ist eine ganz seriöse Sache. Aber natürlich auch eine Sache der Ehre und eine Sache des Glaubens und eine Sache des Wollens. Das gehört alles zusammen. Wir müssen wollen, wir müssen vertrauen und dann dürfen wir auch wissen. Ja. Die Heilige Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Aber wenn man es positiv ausdrückt, die Heilige Schrift kennen, heißt Christus kennen. Und in der Schrift finden wir ihn. Und darum ist das für uns so wichtig. Amen.